ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim zweiten Teil, wo wir dann die Wunschvorstellung von Frau Professor verführt mit dem Zusammenhang Psychologie und Sportwissenschaften hören werden und unter anderem die Lösungsansätze zu Fehlernährung aus Tierliebe besprechen werden. Ist es denn sinnvoll, hin und wieder das Futtermittel zu wechseln, also innerhalb der üblichen Proteinquellen, sag ich mal?
Ja, das ist eine ganz heikle Frage, wenn wir es so bezeichnen möchten. Also es gibt natürlich da zwei Antwortmöglichkeiten. Man kann das in die Richtung sehen, dass man also natürlich mit einem Wechsel von Proteinquellen, Wechsel von Kohlenhydratquellen, also eher so diesen Buffet-Style essen und so möchte, jeden Tag was anderes, wie es ja eigentlich der Mensch auch mehr oder weniger vorlebt, natürlich auch so ein bisschen einen Ausgleich schaffen können. Akzeptanz beim Hund sicherlich auch sehr groß. Es gibt auch die Meinung, dass man also Katzen, wenn man ihnen gerade so im jungen Alter, ne, Katzen sind ja gerade, was die Akzeptanz von Futtern und Futterqualitäten, Futterkonsistenzen betrifft, mitunter mal sehr heikel, dass man also, wenn man im jungen Lebensalter oder in den ersten Lebensjahren da größeres Angebot unterbreitet, dass also diese Katzen, wenn sie irgendwann aus welchen Grund auch immer ernährungsmäßig umgestellt werden müssen, dass es dann leichter ginge. Also es gibt sicherlich ein klares Ja für die Variabilität am Futtern. Sicher berechtigte Gründe zu sagen, doch, es ist sinnvoll, hin und wieder mal zu wechseln. Aus internistischer und besonders gastroenterologischer Sicht ist es allerdings natürlich auch so, gerade bei Patienten mit, und das betrifft Hunde wie auch Katzen, mit Futtermittelunverträglichkeiten, wo man also davon ausgeht, dass vor allem eine Immunreaktion, also eine Unverträglichkeit gegenüber einer bestimmten Protein- und oder Kohlenhydratquelle besteht, dass man also, wenn man diese Tiere behandelt, ist natürlich ein essentieller Bestandteil der Therapie, dass man also dort die Ernährung umstellt auf eine neuartige Protein- und neuartige Kohlenhydratquelle. Wenn man natürlich nun in der Fütterungsanamnese schon sehr viele solcher Proteine und Kohlenhydratquellen irgendwo in Erfahrung bringt, dann wird es also bei so einem Patienten mitunter mal extrem schwierig, auf eine neuartige Protein- und oder Kohlenhydratquelle auszuweichen. Führt dann dazu, dass man eben auf solche Proteine wie Känguru und Alligator und so weiter ausweichen müsste, die mitunter schwierig zu bekommen sind, teuer sind und häufig dann also dazu geleiten, dass man also auf ein sogenanntes Hydrolysat ausweicht, weil eben in der Fütterungsanamnese vielleicht sehr viele solcher Futter schon im Vorfeld herauskommen, sodass also dann dort irgendwo schon Limitationen bestehen. Und von der Seite muss man natürlich sagen, wäre dort eher die Frage mit Nein zu beantworten. Je strikter man dort im Vorfeld ist, desto mehr hat man, also wenn man ausweichen müsste. Also ich denke, hier gibt es kein ganz klares Ja oder Nein in irgendeine Richtung. Es kommt wirklich drauf an. Man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass wenn so eine Unverträglichkeit mal hochkommt und ein Tier dort eben durch eine Fütterumstellung irgendwo mittherapiert wird, dass man also dort auch möglichst einen Gesamteindruck hat, was wurde denn in der Vergangenheit gefüttert. Was häufig vergessen wird, sind die Leckerli. Mitunter sind ja Leckerli sehr speziell, was Proteinquellen betrifft. Also da ist öfters mal noch jetzt eine exotischere Proteinquelle dabei. Und das ist häufig eben auch gerade in dieser ganzen Ernährungsanamnese schwierig zu erheben, weil der Besitzer sich vielleicht auch nicht an jedes Leckerli dann Jahre später noch erinnern mag. Also von daher kann man das in jede Richtung beantworten.
Also ich stimme den Ausführungen von Professor Heimann zu. Aus ernährungsphysiologischer Sicht ist es absolut unnötig, einem Hund ständig wechselndes Angebot an unterschiedlichen Futtermitteln anzubieten. Auf der anderen Seite ist es auch aus ernährungsphysiologischer Sicht auch nicht schädlich. Es gibt viele gesunde Hunde, denen kann man jeden Tag was anderes vorsetzen, wo auch der Besitzer dann Freude hat, wenn er dem Hund eine Freude machen kann. Und ich persönlich bin auch zum Beispiel absolut kein Gegner des Hundes, wenn irgendwie was vom Kochen übrig bleibt, einen gesunden Hund auch anzubieten. Warum sollen wir es wegschmeißen? Das muss ich ganz klar sagen. Das ist ja auch die Entwicklung des Hundes. Er war immer auch der Resteverwerter, ohne dass man das jetzt so negativ sieht. Und von daher ist er sicherlich auch von seiner Mikroflora ein Stück weit dran adaptiert, dass ein wechselndes Angebot besteht. Ich kann es aus internistischer Sicht sehr gut verstehen. Ich wundere mich aber auch, warum wir eigentlich unsere Hunde hier in Deutschland mit exotischen Quellen wie Känguru, Rentier etc. Also ich finde, auch im Zuge der Nachhaltigkeit sollten wir einfach auch mal überlegen, was setzen wir eigentlich für Futtermittelquellen ein? Und ich würde tatsächlich sagen, wir sollten sie nicht aus fernen Ländern, aus Afrika, USA einfliegen lassen, dass der Hund da irgendwie Krokodil oder Rentier hat. Ich finde, wir sollten tatsächlich auch die Tiere, die eben gesund geschlachtet werden, eben dass sie Lebensmittel sind, Teile davon eben in die Futtermittelindustrie gehen, dass wir da auch auf Regionalität setzen sollen. Das würde dann ja vielleicht auch dieses sehr breite Angebot ein kleines bisschen reduzieren. Und mit den Katzen stimme ich auch zu. Also die Medaille hat einfach zwei Seiten.
Als nächstes wollen wir nochmal zu den giftigen Stoffen kommen, zu den Stoffen, die den Tieren schaden können. Da wollen wir auch ein bisschen auch die Katzen mit reinnehmen noch mehr. Können Sie, Professor Verführt, mal kurz auflisten, welche Pflanzen und Nahrungsmittel giftig sind, die häufig bei Hunden oder Katzen zu Intoxikationen führen?
Ja, wir müssen natürlich grundsätzlich das gesamte Gebiet der Zimmerpflanzen sich anschauen. Ich denke mal, es gibt vielleicht sehr weit, wenn man von der Diefenbachia so Calciumoxalate hat, dass man eben auch Kontaktvergiftung, also es ist ein sehr breites Feld. Also da ist natürlich, da sind durchaus die verschiedensten Zimmerpflanzen ein Risiko, wenn sie von Tieren aufgenommen werden. Wenn man sich ein bisschen stärker mal an die Lebensmittel, Futtermittel hält, ist sicherlich ein sehr klassisches Beispiel die Weintrauben, wo das Phänomen auftritt, dass manche Hunde, ich weiß nicht, ob Katzen wirklich Weintrauben gern fressen, aber Hunde ja scheinbar schon, dass aber viele Hunde Weintrauben sehr gut vertragen. Und dann gibt es wieder Hunde, die eben Weintrauben nicht vertragen. Wir kennen bisher immer noch nicht das toxische Agens, warum Hunde dann eben eine sehr schwere Niereninsuffizienz entwickeln. Das wäre so ein sehr klassisches Beispiel. Dann haben wir die Schokolade, ist ja auch immer ein starkes Thema, wo vielleicht dann eher auch noch die sozusagen die Schokolade bleibt auf dem Tisch liegen, weil der Besitzer selber die Schokolade gegessen hat oder eben nicht aufgegessen hat und der Hund dann entsprechend Schokolade zu sich nimmt. Da sehen wir eben auch immer wieder Vergiftung. Aber auch da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob Professor Heimann das bestätigen kann, es sind auch viele Hunde, die fressen Schokolade und es passiert gar nichts. Dann gibt es natürlich auch im Bereich der Gemüse, die Avocado ist eben auch immer sehr klassisch mit Vergiftungen besetzt. Also man muss sagen, es ist ein sehr breites Feld, aber ich glaube, ich habe jetzt mal so die drei an Lebensmitteln genannt, die einfach im Zuge dessen, dass man eben auch selber Rationen, also vielleicht muss man die Schokolade ein bisschen rausnehmen, aber die Weintrauben und die Avocado, die eben auch mit eingesetzt werden in selbstgemachten Rationen, wo wir doch hin und wieder eben auch Vergiftungen sehen.
Ja, kann mich dem anschließen. Ich denke gerade, was so Schokoladenintoxikationen betrifft, haben wir da eine Häufung an bestimmten Festen im Jahr. Also man hat da gerade so den Dezembermonat, wo also das eher gehäuft vorkommt, wenn man es jetzt im Vergleich zu anderen Monaten sieht. Aber es kann natürlich jederzeit passieren. Schokolade ist süß, Schokolade schmeckt und den meisten Hunden schmeckt sie sehr gut. Es gibt auch unterschiedliche Schokoladen. Wir wissen, es gibt Milchschokolade, normale weiße Schokolade und dann die Zartbitterschokolade und die Schokoladen oder diese toxischen Konzentrationen an dem Stoff, der also dann zu dieser Schokoladenintoxikation führt, zu diesen neurologischen Symptomen, der ist natürlich in den Schokoladen sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt da auch Berechnungen, wo man sagen kann, pro Kilogramm Körpergewicht Hund so und so viel von der und der Schokolade aufgenommen, ist mit den und den Symptomen zu rechnen. Ab der und der Dosis muss man mit schweren Symptomen rechnen, vielleicht auch mit einer Letalität, also dass Patienten natürlich auch mal versterben in so einem Anfallsgeschehen beispielsweise. Also dort ist es ganz wichtig natürlich, dass die Besitzer wissen, dass es also etwas ist, was Hunde nicht fressen sollten, dass es toxisch oder potenziell toxisch ist und dass es dann natürlich eben aber auch Unterschiede gibt in dem, wie viel aufgenommen werden muss und jeder Hund natürlich auch sehr unterschiedlich ist in dem, wie viel er verträgt. Ich möchte Stoffen, die Hunde und Katzen nicht aufnehmen sollten, noch mit zusetzen, dass gerade auch Süßstoffe, also dieser Austauschstoff, der ja sehr häufig in zum Beispiel Diabetiker, Essen, Süßigkeiten, die für Diabetiker gemacht sind, häufig vorkommt. Auch dieser Stoff ist für Hunde toxisch, kann also dazu führen, dass eine große Menge an Insulin durch die Bauchspeicheldrüse freigesetzt werden, es dadurch mitunter auch zu einer Unterzuckerung, also einer Hypoglykämie kommt. Zusätzlich kann dieser Stoff dazu führen, dass die Leberfunktion beschädigt wird, dass die Leber selbst einen Schaden einführt und es kann im schlimmsten Fall zu einem Leberversagen führen. Und auch das sehen wir mit einigermaßen Häufung gerade so in den Weihnachtswochen, wenn also dann die Diabetikerstollen beispielsweise gebacken werden, wo dann häufig auch noch Rosinen mit drin sind, vielleicht auch noch ein paar Schokoladensplitter, dann hat man so einen richtigen Cocktail. Und das ist, glaube ich, auch vielen Leuten nicht bewusst, dass also gerade Süßstoff, also Xylitol für den Hund auch toxisch sein kann. Und wo finden wir das häufig? Natürlich auch noch in Kaugummis. Auch dort ist der Süßstoff sehr vertreten, nicht in jedem Kaugummi enthalten, aber wir wissen natürlich auch, wie einige Menschen mit ihren Kaugummis umgehen. Und wir haben es auch mitunter mal, dass also Hunde das vom Boden aufnehmen und dadurch eine Toxizität einfahren. Also auch das ist etwas, was wir mit einigermaßen Regelmäßigkeit in der Klinik sehen. Aber ich denke, auch dort ist es wichtig, dass Besitzer also Informationen bekommen, gerade so bei Ersthundbesitzern, dass sie also wissen, was gehört in eine artgerechte Ernährung des Hundes und wovon sollte man absehen. Aber ja, es gibt auch Hunde, die regelmäßig Schokoladeneis beispielsweise essen und denen geht es gut und die entwickeln niemals Symptome. Aber Besitzer sollten einfach wissen, dass eben bestimmte Stoffe von Hunden und Katzen nicht aufgenommen werden sollten. Und dass, wenn es passiert ist, dass sie sich entsprechend natürlich in die tierärztliche Praxis begeben, sich Rat suchen und dass das Tier zumindest mal tiermedizinisch angeschaut wird, um dort entsprechend hoffentlich frühzeitig intervenieren zu können, bevor irreversible Schäden aufgetreten sind, beziehungsweise wir gehen immer so ein bisschen nach dem Motto, lieber einmal mehr geschaut und ausgeschlossen, dass wir gravierende Folgen haben, als zu lange gewartet und dann ja wirklich zu lange gewartet und man halt nicht mehr viel Möglichkeiten hat, dem Tier zu helfen.
Als nächstes möchten wir uns über einen ganz anderen Themenkomplex unterhalten, nämlich über die Adipositas. Professor Heilmann, wie oft kommen denn adipöse Tiere hier in die Klinik?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, hier muss man ein bisschen differenzieren, in welchem tiermedizinischen Setting, wenn man so will, man sich bewegt. Ne? Als Internist sehe ich tendenziell wahrscheinlich mehr unterernährte Tiere als übergewichtige Tiere, aber wir sehen natürlich auch adipöse, / übergewichtige Tiere, die Folgeerkrankungen aus ihrem Übergewicht bzw. ihrer Adipositas haben. Es gibt Erhebungen aus mehreren Teilen der Welt, die sagen, Hunde und Katzen vergleichbar, irgendwo so ein Viertel bis ein Drittel an Tieren, die als adipös bezeichnet wird. Ich glaube, man muss da trotzdem klar differenzieren, ist ein Tier übergewichtig oder ist es wirklich, was man so im Englischen allgemein als morbidly obese bezeichnet, also wirklich stark adipös. Denn ich denke, wenn man hier die Prozentzahlen mal anschaut, gehen die sehr auseinander. Es gibt natürlich tendenziell mehr übergewichtige Tiere, als es wirklich stark adipöse Tiere gibt. Aber ich denke, wir bewegen uns irgendwo so zwischen 25-40%, wenn man sich also die Studienlage anschaut. Was so die Verteilung international betrifft, gehen auch da die Meinungen auseinander. Es gibt Erhebungen aus verschiedensten Ländern, die zu einer sehr ähnlichen Durchschnittsprävalenz kommen. Es gibt aber mitunter mal regional sehr verschiedene Prävalenzen. Also es gibt auch eine Untersuchung, die auch zeigt, dass die Prävalenz beim Tier auch mit der Prävalenz beim Menschen einhergeht und dass sich da also Mensch und Tier mitunter sehr ähnlich verhalten, was also die Körperkonditionen betrifft.
Und sehen Sie aus Ihren Erfahrungen ein Muster bei den Besitzern, beispielsweise Zeitmangel oder dass sie sich selbst vielleicht nicht so gut mehr bewegen können, vielleicht ein bisschen älter sind?
Also es gibt natürlich verschiedenste Gründe für so ein Tier, übergewichtig bzw. stark übergewichtig zu sein. Sicherlich ist einer der Faktoren natürlich die Bewegung des Tieres, die Aktivität des Tieres. Jetzt müssen wir uns aber nochmal so ein bisschen auch daran zurückerinnern, dass die Aktivität natürlich eingeschränkt sein kann, wenn Grunderkrankungen bestehen. Na, so ein Tier mit Schmerzen aufgrund von einer degenerativen Gelenkserkrankung, hormoneller Störungen, wird einmal natürlich aufgrund der Grunderkrankungen übergewichtig erscheinen oder sein können. Aber wenn diese Grunderkrankungen natürlich die Aktivität des Tieres weiter einschränkt, das Ganze noch forcieren. Sicher spielt der Besitzer eine große Rolle, ne, wie viel er mit dem Tier macht. Es gibt natürlich auch verschiedenste Hunderassen, die dann eine sehr unterschiedliche Veranlagung, wenn man so möchte, natürlich haben. Es gibt eher die Sportrassen, die natürlich viel mehr Aktivität brauchen und natürlich auch von der Körperkondition ein bisschen anders gestellt sind als jetzt vielleicht eher so die Tollrassen oder andere Rassen. Aber sicherlich die Bewegung, die Aktivität spielt da eine große Rolle. Man darf auch nicht vergessen, einige Medikamente können als Nebenwirkungen, also eine vermehrte Fresslust, sogenannte Polyphagie, hervorrufen. Also wenn Tiere entsprechend mit solchen Medikamenten behandelt werden. Hormonstatus auch eine wichtige Rolle. Ne? Wir wissen, dass also gerade auch die Kastration da irgendwo so ein bisschen in der Diskussion steht und natürlich auch einen Beitrag mit leisten kann, dass also Tiere in ihrem Metabolismus sich verändern und dass also dort eine gewisse Prädisposition also für ein Übergewicht ergeben kann. Und natürlich, wie der Besitzer so mit dem Hund Zeit und Freizeit verbringt, sind sehr heterogenes Spektrum an Faktoren, die also da eine Rolle spielen können. Aber Bewegung ist natürlich nicht zu vernachlässigen. Und wenn man also so einen Gewichtsreduktionsplan verhängen möchte, dann wird natürlich immer auch die Bewegung eine Rolle spielen und in einem Beratungsgespräch natürlich mit angesprochen werden, dass also dort der Besitzer sich entsprechend auch bemüht, das Tier von der Aktivität angemessen das Ganze mit zu begleiten.
Also ich sehe es so ein bisschen auch als gesellschaftliches Problem. Wenn man so ganz alte Daten mal sich anschaut zu Adipositas oder übergewichtigen Hunden, waren es tatsächlich eher die Älteren, wo man vielleicht dann doch vermuten kann, dass eine Bewegungseinschränkung aufgrund des Alters dann eben vielleicht auch dazu geführt hat, dass einfach eher der Energieumsatz ein anderer ist. Wir sehen aber auch tatsächlich aus internationalen Studien, dass eben auch immer wieder jüngere Hunde auch schon übergewichtig oder auch adipös sind. Ich sehe aber auch so die Art und Weise, wie wir Tiere sehr stark auch vermenschlichen und nutzen. Wenn man sieht, also viele Menschen leben alleine, haben dann den Hund quasi als einzigen Partner und auch so als Ansprechperson. Und dann sind ja auch dann Hunde dann teilweise sehr überzeugend zu sagen, dass sie auch permanent Hunger haben. Und dann ist neben dem sozusagen dieses Vermenschlichen, dass das ja teilweise sogar so extreme Formen annimmt, dass wir Tiere anziehen, dass wir Tiere nur noch im Korb tragen. Ich glaube, noch extremer ist es sicherlich in den USA, wo es ja sozusagen dieses Indoor-Housing gibt, wo die Hunde gar nicht mehr rauskommen. Da sehe ich also auch sozusagen diese Art und Weise, wie wir eigentlich Tiere sehen, hat sich auch gewandelt, so ein gesellschaftlicher Prozess. Da führt dann natürlich eigene Gewohnheiten, dann eben auch, dass der Hund der beste Freund ist, mit dem man spricht, in dem man lebt, was dann natürlich auch dazu geführt hat, dass eben dann die Ernährung, die eigene Ernährung sich dann vielleicht so angepasst wird, dass der Hund da eben auch entsprechend eben so gefüttert wird. Aber ich sehe das nicht als hauptsächlichen Grund, dass eben auch unerfahrene Tierhalter eben gar nicht wissen, wie ist der Bedarf. Das sehe ich aber eben sehr viel weniger als Grund, weil man muss schon sagen, wenn jetzt ein Alleinfutter gefüttert wird, da stehen ja doch die Mengen drauf. Und wir haben auch mal in einer kleinen Untersuchung uns mal durchgerechnet, ob die Mengen, die auf dem Alleinfutter draufstehen, ob die adäquat sind, ja oder nein. Ich muss sagen, 30% der angegebenen Mengen führten eher zu einer geringeren Energieversorgung. 50% waren genauso, hätten wir es auch empfohlen. Und dann gab es noch 30%, die haben eine höhere Menge empfohlen. Also ich glaube, also dieses so, dass die Industrie zu hohe Futtermengen angibt, das ist tatsächlich gar nicht für die Realität zu bestätigen, sodass auch eher der unerfahrene Hundehalter, wenn er eben kommerzielles Alleinfutter füttert, auch eher die richtigen Futtermengen wählen wird. Und man muss natürlich aber ein weiteres Problem noch ansprechen. Hundeerziehung funktioniert, zumindest auch bei meinem Hund, immer deutlich besser, wenn wir da das mit einer Belohnung machen. Und da sehe ich auch ein bisschen die Hundeschulen durchaus mal auch in die Pflicht genommen. Wenn ich teilweise sehe, was die Leute da auch an Leckerchen füttern sollen, und das ist dann doch immer irgendwie zusätzlich, die sind oft sehr fettreich. Wenn wir jetzt mal Frohlich nehmen, Frohlich schmeckt den Hunden deswegen so gut, nicht weil da Zucker drin sind, sondern weil das quasi eine Art Pommes frites ist. Also das heißt, es ist ein frittiertes sozusagen Leckerli und die wenigsten Hundebesitzer machen Klickertraining, sondern machen es wirklich über ein Leckerchen. Das spielt sicherlich auch eine große Rolle, dass eben das alles zusätzlich zu einem Alleinfutter, wo wahrscheinlich die Menge sogar ausgewogen ist, das aber dann auch quasi additiv gegeben wird.
Und oft können die es ja auch nicht einschätzen. Sicherlich die Tierbesitzer, die wissen ja auch oft gar nicht, was ein normalgewichtiger Hund ist, so wie das aussieht.
Ich denke, das ist ein guter Punkt. Das erleben wir halt auch sehr häufig, wenn man so ein Gespräch geht. Sind ja immer sehr sensible Gespräche, dem Besitzer jetzt zu sagen, der Hund hat ein bisschen zu viel drauf, so ein bisschen überkonditioniert. Ist auch mal eine Frage, wie man das also dann rüberbringt. Aber auch dort bekommt man mitunter den Eindruck, dass die Besitzer auch nicht so unbedingt ein Gefühl haben, wie sieht der perfekt konditionierte Hund aus. Ne? Tendenziell geht es in die Richtung, dass man schon das Gefühl hat, naja, so ein bisschen mehr wäre dann doch besser und normal. Also gerade wenn man sich jetzt an so einem Body Condition Score mal langhängelt, dann haben die meisten Besitzer schon das Gefühl, wo wir sagen, perfekter Score wäre 4,5 von 9, dass den Besitzer und vielleicht auch dem Umfeld, ne, Besitzer werden ja mitunter auch auf dem Spaziergang angesprochen, wenn Tiere zu dünn erscheinen, und dann schämt man sich. Ne, auch das gibt es und wird berichtet, dass also dort die Besitzer das Gefühl haben, dass eine 4,5 von 9 schon irgendwo zu dünn wäre. Und dann ist es natürlich sehr rassenabhängig, ne, wie so ein Hund aussieht und wie viel Muskelmasse natürlich auch noch dahinter steckt.
Sprechen Sie denn die Besitzer dann auch an, wenn Sie einen adipösen Hund in der Behandlung haben, auch wenn das quasi gar nichts mit der Erkrankung zu tun hat?
Ja, also auch das ist immer so ein bisschen eine heikle Angelegenheit, ne? Wenn wir den Hund sehen und zumindest mal keine übermäßig phänotypisch ausgeprägte Grunderkrankung ausmachen, die uns dazu veranlasst zu glauben, dass es primär dieser Grunderkrankung geschuldet ist, dann werden wir natürlich das Gespräch suchen. Das muss man natürlich trotzdem sagen, wir sehen eher überwiesene Tiere, die also mit Problemen anderweitiger Natur kommen. Aber ich denke, dort müssen natürlich auch die Tierärzte in die Pflicht genommen werden, dass eben Hunde, die stark übergewichtig, adipös sind, eben zur Jahresuntersuchung in die Praxen gehen, dass dort die Besitzer entsprechend informiert werden, dass über Gewichtsreduktion, Ernährungspläne, vielleicht auch nur nochmal einfach das simple Nachrechnen, wie viel Energie bekommt dieses Tier, Leckerlis mit eingerechnet, wie es Frau Professor Verfürth schon angesprochen hat, dass man also dort möglichst frühzeitig interveniert. Wenn Tiere zu uns kommen, die also eine Erkrankung haben, die durch starkes Übergewicht, Adipositas, vielleicht noch verschlimmert werden können, Stichwort Diabetes mellitus beispielsweise, Hunden oder Katzen mit starken Osteoarthrosen, Osteoarthritiden, die also dann durchaus von der Gewichtsreduktion profitieren werden, dann wird das natürlich mit angesprochen werden und dann wird es mit Teil dieses Gesamtmanagements. Und bei solchen Tieren sollte also wirklich eine Ernährungsempfehlung, Ernährungsumstellung, Gewichtsreduktion, das sollte also in diesem Paket der Beratung mit enthalten sein. Aber wie gesagt, das richtet sich immer nach der Grunderkrankung. Wenn ich einen Hund habe mit einer Überfunktion der Nebenniere, mit dem Überangebot von Cortisol, ja, der wird den Hängebauch haben und der wird immer dicklich erscheinen, mit wenig Muskulatur. Dort muss ich primär natürlich die Behandlung der Grunderkrankung verfolgen, in der Hoffnung, dass sich also dort die Körperkondition mit verbessert. Wenn der Patient danach immer noch übergewichtig ist, dann würde ich das als separates Problem angehen. Also da ist jeder Patient sehr individuell und man muss einfach schauen, wie viel spielt mir dieses Übergewicht oder diese Adipositas in die Karten oder auch nicht. Es gibt auch das sogenannte Adipositas-Paradoxon, was immer mal wieder hochkommt, aktuell wieder in der Kritik steht, wo man sagt, naja, na, so wie man früher gesagt hat, Oma meinte, ein bisschen mehr drauf im Alter ist nicht schlecht, dann hat man noch ein bisschen Reserve. Auch das Paradoxon, also das sogenannte Adipositas-Paradoxon, hatte man in wenigen Studien, muss man trotzdem sagen, bei Hund und Katzen mal beäugt und hat auch dort gesehen, dass teilweise Überlebenszeiten, zum Beispiel bei einer Herzerkrankung, chronischer Nierenerkrankung, länger sein können, wenn die Tiere besser konditioniert sind. Muss man trotzdem kritisch sagen, ist es wirklich dem geschuldet, dass also primär das Übergewicht dazu geführt hat, die Erkrankung oder den Fortlauf, das Fortschreiten der Erkrankung irgendwo zu unterbinden oder zu reduzieren, zu verlangsamen? Oder sind das einfach die Tiere, die einfach noch eine bessere Körperkondition hatten, weil sie nicht ganz so krank waren wie die Tiere, die anders konditioniert waren? Aber das ist etwas, was immer mal wieder diskutiert wird. Ist es vielleicht auch von, oder kann es eventuell auch von Vorteil sein, wenn man also so ein bisschen Reserven hat? Aber das ist aktuell wieder in die Kritik gekommen.
Wir haben schon einiges gehört, aber welche Folgen noch konkret treten denn auf durch die Adipositas?
Ja, wir haben jetzt schon relativ viele Folgen genannt. Eine ist sicherlich, wenn man es auf metabolischer Ebene, die Diabetes, beziehungsweise vielleicht auch besser in einigen Fällen als Insulindysregulation zu bezeichnen. Da sehen wir relativ viele Fälle, wo eben die Leute zu uns kommen und sagen, der Hund ist adipös oder ist als adipös vom Tierarzt bezeichnet worden, hat aber jetzt eben auch entsprechend noch einen Diabetes entwickelt. Das sind Leute, die sich auch sehr gerne beraten lassen, weil es entsprechend sehr viele Konsequenzen auch noch anderer Art ist. Sozusagen die Veränderungen im Insulin sehen die Leute nicht, aber sie sehen natürlich dann oft eben an der Peripherie Veränderungen, was eben Blindheit angeht, Polyurie, Polydipsie, das fällt den Leuten dann ja schon auf. Dann das ganze Problem der Herz-Kreislauf-Erkrankung, ist natürlich sehr adipöse Tiere, die können sich dann auch nicht mehr so bewegen, die haben natürlich auch massivste Fetteinlagerungen in der Bauch- und auch in der Brusthöhle, sodass im Grunde genommen allein schon mechanisch auch Probleme auftreten können. Dann sehen wir vielfältig auch, dass sie oft ein sehr schlechtes Hautbild haben, vielleicht auch das Fell eben auch sehr fettig wirkt und auch vielleicht auch so Hautinfektionen haben. Das wird uns vorgerichtlich auch nochmal häufiger genannt. Das sind eben oft so Begleiterscheinungen, die wir bei uns in der diätetischen Beratung sehen. Und vielleicht, wenn ich da auch noch so ein Wort zu sagen darf, wie wir Tierärzte darauf reagieren sollen. Also ich persönlich habe schon seit einigen Jahren den Wunsch, dass die Tierernährung, ähnlich vielleicht wie das Modell in München oder das Modell auch in Berlin, dass die Tierernährung eine Art diätetische Sprechstunde anbietet, um dann auch ganz gezielt die Besitzer eben auch so ein bisschen ganzheitlich beraten zu können. Denn das ist, sagen wir mal, zwar also einfach ein Fütterungsplan, dem vorzulegen, dann geht man nach Hause und setzt den mal um. Ich glaube, da müssen wir Tierärzte auch die Leute viel, viel mehr begleiten. Die müssen häufiger dann in unsere Sprechstunde kommen. Und wenn sich vielleicht mein Traum noch erfüllen sollte, würde ich sogar noch ganzheitlicher sehen, unter dem Aspekt, dass wir ja oft auch dicke, übergewichtige Tierbesitzer haben. Wenn man dann zum Beispiel gemeinsam mit der Medizin ein Programm entwickeln können, wo dann natürlich wir aus der Tierernährung, die Kliniker, das Medizinische betreuen. Aber das dann zum Beispiel auch gemeinsam ein Bewegungsprogramm. Da könnte die Sportwissenschaft eine Rolle spielen, da könnte die Psychologen eine Rolle spielen, weil wir wissen eigentlich unglaublich viel zum Thema Adipositas bei den Tieren, aber auch bei Menschen. Aber wir haben immer noch den Mangel der Umsetzbarkeit. Und da denke ich, da sind wir Tierärzte und wir Mediziner sehr viel stärker gefragt, mit denen gemeinsam das zu entwickeln. Und ich denke mal so zum Beispiel, manche Diätprogramme sind deswegen erfolgreich, weil die Leute sich einmal die Woche oder einmal im Monat treffen und dann gemeinsam auf die Waage gehen und das wird protokolliert. Ach Mensch, jetzt habe ich doch nicht abgenommen. Und es wird so als gesellschaftliches Event auch gesehen. Und ich glaube, das müssten wir auch viel mehr in der veterinären Medizin implementieren. Wie setzen wir eigentlich unser wirklich enormes Wissen eigentlich um? Und von daher wäre das so ein bisschen auch so ein Traum, weil Sie haben das so auch angesprochen, wie weit es angesprochen wird in normalen Sprechstunden. Und ich glaube, wir können es eben nicht mehr in den normalen Sprechstunden abhandeln, sondern müssen das auch gezielt ansprechen und da auch eine Plattform finden, wo wir die Leute, die Tierbesitzer besser beraten können.
Ja, es ist eine echt schöne Vorstellung. Ich hoffe, das klappt. Wie sollte denn die Gewichtsreduktion eines Hundes ablaufen? Also wenn wir dieses tolle Programm jetzt ja leider noch nicht haben, aber der Tierbesitzer, der aufgeklärt wird in der Klinik oder beim Haustierarzt, wie sollte er das denn angehen?
Also prinzipiell machen wir, wenn ich das noch vorwegnehmen darf, wir empfehlen den Leuten tatsächlich Fotos zu machen oder wenn sie nicht allzu schwer sind, die auch regelmäßig auf die Waage stellen oder sie kommen tatsächlich in der Praxis, in der Klinik vorbei und stellen den Hund auf die Waage und das wird halt durch die Tierarzthelfer zum Beispiel protokolliert und die Besitzer sollen quasi ein Tagebuch führen, um auch Erfolge und auch gegebenenfalls Misserfolge selber dokumentieren zu können. Da haben wir eigentlich recht gute Erfahrungen mitgemacht, wenn sie so eine Art Logbuch haben. Also das haben wir im Moment sowieso schon zumindest in unserer Beratung implementiert. Was wir grundsätzlich empfehlen ist, würde ja so naheliegend sein, zu sagen, von dem normalen Futter einfach mal so frisst die Hälfte, FDH. Das empfehlen wir prinzipiell eigentlich nicht, weil die typischen Alleinfuttermittel, wenn wir jetzt mal auf diesem Sektor bleiben, in der Regel doch relativ hohe Fettgehalte und recht geringe Rohfaser, also Ballaststoffgehalte haben. Wir empfehlen tatsächlich, wenn man jetzt eben nicht selber kochen will, so Leitfutter, wo eben entsprechend auch der Fettgehalt reduziert sein sollte, wo auch der Fasergehalt, der Gehalt an Ballaststoffen über Weizenkleie, Grünmehle doch weit über 10% auch angehoben werden sollte. Und was auch nicht vergessen werden darf, ist, dass der Eiweißgehalt auch erhöht sein sollte. Jetzt muss man natürlich schon sagen, dass die meisten kommerziellen Alleinfuttermittel durchaus auch einen Puffer nach oben haben, was Eiweiß angeht. Aber das wünschen wir uns sehr, dass eben doch die Proteinaufnahme relativ hoch ist, auch weit über 25%, um mal eine Zahl zu nennen. Weil wir wollen natürlich nicht, dass wenn die Hunde ein verstärktes Bewegungsprogramm haben, also keine Muskulatur abbauen, sondern Fettgewebe abbauen. Und das sehen wir doch aus verschiedenen Untersuchungen, wenn man das nicht nachjustiert, dass es dazu führen kann, dass Muskulatur abgebaut wird. Es wird auch immer so ein bisschen diskutiert, wie weit dann eben die Mineralstoff-Vitamingehalte angepasst werden müssen. In der Theorie ist es richtig, da bieten dann, weil ich muss ja dann von einem Alleinfutter, wenn ich einfach die Hälfte nur noch fütter, kommt es natürlich auch zum Ausdünnen von Mineralstoffen, Vitaminen. Manche Alleinfutter haben tatsächlich auch weiterhin einen Puffer nach oben, aber bei anderen wird es tatsächlich knapp, sodass wir uns doch sogenannte Leitprodukte oder eben gezielt bei übergewichtigen Hunden vorstellen. Aber ich muss auch da sagen, sollte es durchaus auch mal nachgerechnet werden, denn es gibt auch Leitprodukte, die versprechen Leit zu sein, die sind aber nicht Leit. Also es sind doch rund 35% der Leitprodukte, die sind dann tatsächlich gar nicht adäquat zusammengesetzt. Also auch da lohnt sich immer so einen kritischen Blick oder vielleicht in der Ernährungsberatung auch nochmal zu sagen, ist das wirklich jetzt das Alleinfutter, was eben wirklich gut dazu führt, dass der Hund abnehmen kann. Also das wichtige Kriterium ist, dadurch, dass wir die Futtermenge reduzieren müssen, Ballaststoffe einzuführen, dass auch ein größeres Volumen da ist, dass auch insgesamt die Verdaulichkeit sich ein wenig verschlechtert, ist also gewollt, dass Protein ausreichend drin ist und dass auch tatsächlich der Fettgehalt deutlich reduziert ist. Und die Industrie justiert da auch sehr stark nach. Viele Leitprodukte haben sich auch vom Volumen verändert. Das heißt, das wird eben dadurch, dass man mehr Luft einführt in dieses Extrudat, wird also auch eine größere Menge suggeriert. Das hat auch für den Besitzer das angenehme Gefühl, dass er eben nicht eine kleine Menge füttert, sondern dadurch, dass man das quasi ja durch Luft vergrößert, die Oberfläche sieht auch nach einer Menge groß aus. Aber es gibt Daten dazu, die gezeigt haben, dass die Hunde dann, auch wenn sie so ein konzipiertes Futtermittel haben, auch langsamer das Futter aufnehmen, sodass also durchaus auch viele kommerzielle Adipositas-Diäten sehr gut eben sich auch auf dieses Problem eingestellt hat. Aber im Einzelfall gilt es tatsächlich, die Futtermittel auch nochmal auf den Energiegehalt zu überprüfen. Wir hatten ja das... Viele Besitzer gar nicht wissen, was ist denn das normale Körpergewicht? Und es ist tatsächlich auch bei Einstellen der Adipositas-Diäten nicht ganz so einfach. Deswegen brauchen, glaube ich, die Leute auch mit einem kommerziellen Alleinfuttermittel Hilfe. Weil wenn wir jetzt, sagen wir mal, einen Mischling haben, wie der ist dick, ist denn eigentlich das Idealgewicht dieses Hundes? Weil wir natürlich unsere Energieaufnahme nicht an das aktuelle Körpergewicht anpassen, sondern an das Idealgewicht. Und von dem Idealgewicht ziehen wir ja auch nochmal ein Stück weit an Energie ab. Das fällt tatsächlich vielen Leuten schwer zu sagen. Wir haben einen Hund, der wiegt 30 Kilo. Aktuell, das können die erfassen, der ist das Idealgewicht 25 Kilo oder 22 Kilo. Von daher brauchen die Leute da, glaube ich, sehr viel Unterstützung. Und was auch wichtig ist, wir müssen den Leuten auch stärker vermitteln, dass sie, deswegen ist mir auch so ein Tagebuch so wichtig, dass sie die Hunde dann tatsächlich einmal die Woche wiegen, also gar nicht einmal im Monat, sondern einmal die Woche, weil wir haben natürlich auch Vorstellungen, wie die Energieeinstellung sein sollte. Beim Hund kann man sehr viel mehr an Energie einsparen als zum Beispiel die Katze, die reagiert auf einen sehr schnellen Gewichtsverlust, auch wiederum mit einer Hyperlipidämie, also mobilisierten Fettsäuren, was eben sehr problematisch ist. Der Hund, der toleriert auch in Einzelfällen eine sehr, sehr stärkere Nahrungskarenz. Aber wir wollen ja auch den Besitzern vermitteln, was ist dann das optimale Abnehmen, weil danach können wir ja auch das Futtermittel sehr gut justieren. Also wir haben so die Vorstellung, dass so 1%, vielleicht 2% der aktuellen Körpermasse tatsächlich so die Gewichtsverluste sein sollten. Es ist sehr viel mehr als über 2%. Dann gerät zumindest die Katze unter Umständen eben in eine problematische Stoffwechselsituation, der Hund unter Umständen nicht. Ist es aber deutlich weniger als 1%, dann ist irgendwann mal das Ziel nicht mehr erreichbar und dann sagen die Leute, naja, der Hund verändert sich ja überhaupt nicht. Diese ganze Anstrengung, die ich unternehme, weniger füttern, mehr spazieren gehen, führt nicht zum Erfolg. Man kennt das ja selber, wenn man mal das Idealgewicht nach Weihnachten wieder erreichen will, wie schwer das ist. Und irgendwann mal sagt man sich, ja, ich kann ja machen, was ich will. Es hat ja eh keinen Zweck, dann kann ich auch wieder normal essen. Also das ist also ganz wichtig, dass wir die Leute, selbst wenn sie ein kommerzielles Alleinfutter verwittern, in meinen Augen ist es tatsächlich auch eine veterinärmedizinische Aufgabe.
Und dem zuzusetzen, wenn halt dann der Partner oder das Kind nicht mitzieht, also dass dann auch wirklich Disziplin an den Tag gelegt wird und das eine Gesamtaufgabe ist und nicht nur von demjenigen, der das Ganze initiiert, sondern dass es wirklich auch von allen in der Umgebung getragen wird. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, der häufig vernachlässigt wird, wenn dann doch der Besuch kommt und wieder das fettreiche Leckerchen dabei hat, weil es sich freut, den Hund mal wiederzusehen, dann können solche Dinge auch mal schnell scheitern.
Ich denke, wir können allgemein zusammenfassen, dass sowohl die Tierhalter als auch die Familien und Freunde der Tierhalter sowie dann auch die Tierärzte und auch Futtermittelhersteller eine Verantwortung tragen, allgemein bei der Ernährung der Tiere, der Hunde. Was würden Sie denn am liebsten den Tierbesitzern sagen, die ein Tier aus Tierliebe fehlernährt haben?
Also prinzipiell sollte man die Tierbesitzer nicht irgendwie beschuldigen, denn in ganz vielen Fällen ist es eher wirklich gut gemeint und da sollte man auch die Tierbesitzer nicht irgendwie anklagen, vor die Wand stellen und sagen, hier, du hast was falsch gemacht. Man sollte tatsächlich den Tierbesitzern sehr viel stärker die Alternativen aufzeigen, wie sie neben der Kommunikation mit der Fütterung auch sehr gut mit ihren Tieren kommunizieren können. Das ist eben gemeinsam was unternehmen, spazieren gehen, schwimmen gehen, Fahrrad fahren, dass man den Leuten Perspektiven anbietet, wie sie anders ihre Tierliebe ausdrücken können, eben unabhängig Liebe geht durch den Magen. Da müssen wir konstruktive Vorschläge, da müssen wir die Besitzer mit ins Boot holen und denen auch einfache Möglichkeiten aufzeigen und da eben nicht so, ah, du hast was falsch gemacht, du musst es komplett anders machen, sondern wirklich ganz bewusst, warum ist das geschehen, auf den Tierbesitzer eingehen und einfach wirklich viele andere Alternativen aufzeigen. Und man kann ja durchaus auch, die Kommunikation findet nun mal über die Nahrung statt, das ist werden wir auch nicht ändern. Dass man dann aber vielleicht sagt, okay, ich möchte aber ein Leckerchen füttern, dass man dann vielleicht auch Tipps gibt und sagt, gut, du nimmst halt nicht das Frohlich, was vielleicht sehr fettreich ist, sondern du backst selber ein Leckerchen. Das ist die Futtermenge, die der Hund normalerweise Alleinfutter braucht. Und wenn du dann 5 Kekse füttern willst, dann musst du von den 100% von dem Alleinfutter aber auch wieder 10% abziehen oder nimm als Leckerchen das Alleinfutter selber. Aber wichtig ist, dass wir konstruktive Vorschläge dem Tierbesitzer geben und nicht eben so mit dem gehobenen Zeigefinger, weil letztendlich die allermeisten Tierbesitzer hängen sehr stark an ihren Tieren und haben eigentlich nicht wirklich bösartig was falsch gemacht. Deswegen muss man auch versuchen, die mit ins Boot zu nehmen.
Ja, ich schließe mich dem an. Also ich denke auch die meisten oder ich würde sagen ausschließlich, also alle Besitzer machen natürlich das nicht aus Intention, ne, sondern füttern ihren Tieren das, wo sie denken, dass das wirklich gesund ist und sind vielleicht in den meisten Fällen wirklich falsch informiert, sind vielleicht auch auf die falschen Quellen gestoßen und man muss da also wirklich sehr positiv in diese Gespräche gehen, muss natürlich auch eruieren, was sind die Beweggründe für den Besitzer, diesen Weg eingeschlagen zu haben, um dann natürlich entsprechend beratend zur Seite stehen zu können. Und um nochmal auf die Leckerliste zu kommen, ich finde das immer sehr spannend. Ich glaube, das ist immer so diese Angst des Besitzers, der Hund wird nicht mehr hören, er wird nicht mehr Sitz machen, er wird nicht mehr neben mir sporten, wenn ich mit dem Fahrrad fahre, wenn er danach nicht sein Leckerli bekommt. Ich denke eben auch, dass Klickertraining da sehr viel bewirken kann. Und für Hunde, die eben trotzdem noch irgendein Leckerli brauchen, empfehlen wir mitunter auch mal, dem Hund geht es ja schlussendlich nur um das Empfangen einer Aufmerksamkeit. Das muss nicht etwas Bestimmtes sein, das ist die Aufmerksamkeit und der Moment, in dem der Besitzer dem Hund etwas reicht, dass es eben auch mal ein Brokkoli-Stück sein kann oder ein Möhrchen, wo also wirklich der Kaloriengehalt deutlich anders ist und die Zusammensetzung deutlich anders und man so vielleicht auch das Ganze eindämmen und trotzdem mit unterstützen kann. Und es gibt ja auch schmackhafte Gemüse, die Hunde sehr, sehr gut aufnehmen. Also von daher, wir sitzen alle im gleichen Boot und ich denke, wir sind da alle in der Pflicht, Tierärzte wie Tierbesitzer, und müssen dort also alles tun, um möglichst aufzuklären. Ich denke, Aufklärung ist das A und O, dass also dort natürlich entsprechend jedes Tier an das kommt, nahrungsmäßig, was es braucht. Trotzdem auch nochmal der Hinweis, dass natürlich jedes Tier anders ist und dass natürlich auch bestimmte Erkrankungen dazu führen, dass vielleicht eine Diät, die für einen Hund, eine Katze optimal sein mag, für ein anderes Tier vielleicht nicht optimal ist oder vielleicht zu Schäden führen kann, also dass man dort jeweils den Patienten als Individuum und individuelle Situation betrachtet, um also dort möglichst den idealen Plan für das individuelle Tier zu finden.
Haben Sie noch weitere Ideen, vielleicht auch was Kreatives, wie man denn diese Aufklärung, die wir gerade gehört haben, so wichtig ist, wie man das machen kann? Beispielsweise, Sie haben ja schon gehört, diese schöne Vorstellung, dass eben die ganzen interdisziplinär zusammengearbeitet wird und nicht nur auf den Hund geschaut wird, sondern auch auf den Tierhalter. Gibt es da noch weitere Ideen?
Ja, ich denke mal, was auch sehr schön ist, dass man viel den Besitzern über ja so visuelle Sachen auch Sachen erklären kann. Also es gibt ja zum Beispiel einen Modellhund, wo die Leute selber mal fühlen kann ich noch die Rippen spüren oder kann ich sie nicht mehr spüren? Und das eben erstmal an einem Modell, ohne dass sie an dem Hund, an ihrem eigenen Hund irgendwas machen müssen, dass man denen das auch zeigt. Guck mal, so viel Fett ist das dann. Also da gibt es viele Bestrebungen, dass man auch sehr spielerisch den Leuten das so zeigen kann, dass sie vielleicht auch ihre Angst verlieren und sagen, ah, ich fasse auch selber mal meinen Hund an und wenn ich die Rippen nicht mehr spüren kann, dann ist vielleicht auch zu viel Fett drauf. Also da gibt es, man eben versucht, modernere Elemente auch mit einzubauen. Also wie gesagt, es gibt eine Futtermittelfirma, die hat so ein Modell, wo die Leute dann selber mal spüren können. Persönlich würde ich eben tatsächlich auch gerne eben so diese Schiene bedienen, dass man zusammen mit Sportwissenschaftlern und Psychologen auch, dass man auch selber besser versteht, warum ein Tierbesitzer so handelt. Denn in dem Moment, wo man auch ein Verständnis dafür hat, warum er handelt, kann man auch sehr viel genauer dann auch auf die Bedürfnisse eingehen. Ich denke auch, es gibt ja auch so Apps, wo sich die Hundebesitzer treffen können, an den unterschiedlichen Plätzen. Ich denke, auch das ist ein sehr gutes Tool. Das würde auch so ein bisschen dieses gesellschaftliche Problem, dass viele Leute alleine leben und dann nur noch einen Hund haben, dass man sowas auch mehr motiviert, die Leute quasi da mitzunehmen. Bei mir ist es dann eine Seniorengruppe, die sich trifft. Man muss auch sagen, dass ältere Menschen sehr gut eben auch mit dem Handy umgehen können. Dass man einfach sagt, man bringt sie wieder so in die Gesellschaft oder eben sozusagen in so eine Gruppe rein. Und dass man sowas gemeinsam eben auch macht. Und da sehe ich auch uns Tierärzte durchaus auch mit in die Pflicht genommen, dass man dann vielleicht auch sowas anbietet und sagt, wir treffen uns und guckt, wie sehen eure Hunde aus, was können wir gemeinsam machen. Ich persönlich würde mir auch wünschen, dass Tiere auch wieder etwas mehr in den Unterricht reinkommen, dass wir uns auch in Schulen wieder mal Gedanken machen. Denn letztendlich wird es ja zwar sehr favorisiert, dass jeder Schüler einen Laptop hat. Ich würde mir tatsächlich auch wieder wünschen, weil viele kommen nicht mehr vom Bauernhof, die leben in der Stadt. Wie weit man zum Beispiel, ich meine, so der Waldkindergarten geht ja auch ein Stück weit drauf ein, aber wie weit man zum Beispiel auch in der Schule nicht nur sozusagen die eigene Ernährung, das wird ja auch mittlerweile thematisiert, sondern dass man auch tatsächlich Tiere sehr viel stärker auch in die Schulen mit reinbringt. Genauso wie man ja auch Programme hat, dass man Hunde zum Beispiel ins Altersheim mit einbringt, dass Leute, also viele auch starke psychische Erkrankungen werden ja sehr positiv eben auch durch Tiere, Pferde, Hunde, Katzen auch gefördert. Und ich könnte mir auch vorstellen, weil viele wachsen eben ja nicht mehr mit Tieren auf, aber kommen dann, weil sie es auf der Straße sehen, sehr unerfahren dazu. Und da würde ich mir auch tatsächlich sowas anbieten, dass wir nicht nur immer sozusagen an Ausrüstung, Laptops, PC, sondern auch mal denken, ja, haben die Kinder die Möglichkeit, ins Zoo zu gehen. Jetzt irgendwie auch sowas, dass man mit dem Hund mal irgendwie rausfährt. Also das würde ich mir tatsächlich auch für die Schule noch schon wieder wünschen.
Ich finde auch den Aspekt Schulen sehr wichtig. Nicht nur im Anbetracht der Tierernährung oder eben dem Abnehmen mit Hund oder dem einfach draußen sein mit Hund, sondern auch allgemein für andere Tierschutzthemen. Da wird sehr wenig informiert darüber, dass es zum Beispiel schlecht ist, wenn das Kaninchen mal einen Tag nicht frisst. Viele wissen nicht, wie sie eigentlich so ein Meerschweinchen heben sollten, hochheben sollten, solche Sachen. Das wird da alles nicht beigebracht, das Verhalten von Tieren. Dann können die es auch nicht lesen, was wiederum auch zu anderen, auch zu Unfällen der Kinder führen kann. Das finde ich allgemein sehr wichtig.
Ja, und ich denke halt, also gerade so für Ersthund, Erstkatzen, Ersttierbesitzer, ne, dass also dort auch die richtigen Informationen an diese Besitzer kommen. Und es gab sicher Zeiten, machen wir noch einen Sinn in Zoohandlungen, da standen Bücher zu allen möglichen Tierarten, die sieht man heute weniger. Es gibt noch die schicken Kalender, aber die Bücher gibt es weniger. Aber ich denke auch dort, wenn es entsprechende andere Medien, ne, Apps und ja, Online-Ratgeberseiten gibt, gerade so für die Ersttierbesitzer, dann wäre das sicherlich sehr hilfreich. Und die gibt es mit Sicherheit. Für die Besitzer natürlich auch immer schwierig, aus der Flut an Informationen, was sagen wir, das für sie Wichtige und Wesentliche heraus zu extrahieren. Mitunter gibt es ja auch sehr gegensätzliche Meinungen, ne? Und ich denke auch da wieder, ne, Tierärzte, Züchter, die auch dort natürlich in der Pflicht stehen, da entsprechend beratend zur Seite zu stehen. Und ja, ich denke auch, eine Tierernährungssprechstunde in der Tierarztpraxis ist sehr sinnvoll und dürfte wahrscheinlich auch noch viel weiter verbreitet sein, als sie es aktuell ist. Hoffen, dass die Zukunft da also viele Ansatzmöglichkeiten bieten. Und ich glaube, England ist auch ein gutes Vorreitermodell, um den Professor German, der da also in Liverpool seine Gewichtsabnahmeklinik, wenn man es mal so übersetzen möchte, aufgebaut hat. Und das ist sehr gut angenommen. Mir sind jetzt keine Zahlen geläufig, dass es tatsächlich zur Eindämmung der Adipositas geführt hat, aber zumindest mal für betroffene und willige Tierbesitzer dazu geführt haben, dass sie eine Anlaufstelle haben. Und zu dem, was mir bekannt ist, ist das etwas, was sehr gut angenommen wird und auch stetig im Wachstum sich befindet. Also das ist durchaus etwas, wo Bedarf da ist und wo wir einfach noch eine hoffentlich rosige Zukunft vor uns haben, um noch weitere Schritte da und weitere Dinge zu unternehmen und dem Besitzer noch mehr Möglichkeiten zu bieten.
Ja, das auf jeden Fall. Nur die große Frage, welche Fütterungsart würden Sie denn empfehlen, um den Hund so gesund wie möglich zu füttern?
Also ich denke mal, wir sollten es flexibel sehen. Es gibt Leute, für die ist einfach, wir haben viel zu tun, ist Fütterung von einem Alleinfutter sehr gut. Aber ich glaube auch, dass genauso das Barfen oder auch die vegetarische Ernährung, wenn die Leute im Einzelfall das gerne wollen, genauso adäquat möglich ist. Und jeder sollte eben erstmal überlegen, welcher Lebensstil führe ich, welche Zeit habe ich. Weil wenn ich jetzt alles eben mit Frischfleisch habe und wie verreise ich oft mit meinem Hund, dann ist es ja recht schwierig. Also prinzipiell sind verschiedene Ernährungsformen möglich. Sie sollte eben zum Hund, sie sollte aber auch zum Besitzer passen. Dann ist es definitiv möglich, dass wir da verschiedene Arten auch wirklich adäquat ergänzen können. Es gibt ein paar Besonderheiten vielleicht zu erwägen, wenn man jetzt zum Beispiel Altenpfleger ist. Es gibt nämlich Länder, da darf man, wenn man mit alten, immungeschwächten Menschen zu tun hat, darf man zum Beispiel Hunde nicht barfen, wegen eben des Salmonellose-Risikos. Also das heißt, es muss ein bisschen zu den Lebensumständen passen, aber prinzipiell erstmal so aus der Versorgung, Energie- und Nährstoffbedarf gibt es verschiedene Varianten, die möglich sind. Die sind auch in Einzelfällen durchaus auch zu kombinieren.
Ja, und auch aus der simplistisch-klinischen Perspektive, wenn man so möchte, ich denke auch ausgewogen und angemessen, individuell angepasst und eben zu Besitzer und Tier passend.
Und zum Schluss noch die allerletzte Frage. Haben Sie eine Nachricht, die Sie den Studierenden mit auf den Weg geben möchten?
Ich würde mich freuen, wenn das Studium dazu führen könnte, dass die Tierernährung als tierärztliche Aufgabe verstanden wird und auch ernst genommen wird und auch, dass eigentlich jeder da, egal welche Tierart er macht oder wo er landet, unter Umständen eben sich mit der Fütterung beschäftigen muss und dass man das nicht so als, naja, das macht schon die Industrie, da will ich mich nicht mit beschäftigen oder ich stelle mir 10 Futtersäcke in die Praxis, das wird schon klappen, sondern dass das wirklich als tierärztliche Aufgabe in der Zukunft nach dem Studium verstanden wird, die ernst genommen werden sollte. Und was ich aber auch den Studierenden mit auf den Weg geben würde und auch den tierärztlichen Kollegen, die in der Praxis tätig sind, dass Beratung nicht kostenneutral sein darf. Also wir sollten das auch als tierärztliche Leistung in Rechnung stellen, weil da sehe ich auch oft, dass auch Fragen zu uns kommen, ja, aber es ist noch an der Uni, das muss Sie doch interessieren. Also da würde ich Wert drauf legen, dass man, weil es gibt mittlerweile auch selbstständig geführte Unternehmen, die also nur Fütterungsberatung machen. Das wäre mir sehr wichtig, das sollte nicht so eben, ich mache so nebenbei, also es sollte einen Wert besitzen.
Ja, ich sehe das genauso. Ich denke auch, Tierernährung darf gern aus meiner Perspektive zumindest noch präsenter sein und präsenter werden im tierärztlichen Alltag. Ich denke schon, dass es angemessen ist, dass zumindest mal ein Großteil der Patienten, die in der tierärztlichen Praxis vorstellig werden, mit einer gewissen Fütterungsempfehlung nach Hause gehen oder dass man sich zumindest mit dem Tierbesitzer darüber verständigt, was gefressen wird und dass irgendwo dieses Thema Ernährung genauso präsent ist, wie es auch prophylaktische Maßnahmen beim Tier beispielsweise betrifft. Man spricht über Entwurmung und Impfung, aber über Ernährung nicht, ist für mich immer so ein bisschen unschlüssig, aber dass es einfach noch ein bisschen mehr in den tierärztlichen Alltag rückt und dass man sich wirklich damit beschäftigt, denn es ist wichtig und ja, es sind auch Erkrankungen, die sich daraus ableiten lassen und sehr häufig wird es also doch vernachlässigt, die Fütterung, und sie sollte einfach noch mehr in den Vordergrund kommen. You are what you eat ist das Motto in der Humanmedizin, aber ich glaube auch unsere humanmedizinischen Kollegen haben da häufig wahrscheinlich noch ein bisschen Aufholbedarf. Auch da werde ich zumindest selten gefragt, ne, wie so Ernährung aussieht, ob man Vegetarier ist oder nicht, was ja auch in der Humanmedizin durchaus eine Rolle spielen sollte. Also da muss einfach das Thema Tierernährung, Diätetik, Ernährungsschäden noch ein bisschen mehr in die Klinik reingeholt werden.
Ich danke Ihnen sehr für das sehr interessante Gespräch.